Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Es ist unsere erste reguläre Ausgabe im neuen Jahr und in dieser Ausgabe wollen wir die Rennen von Zagreb besprechen. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und auch heute telefoniere ich wieder mit dem sehr beschäftigten Wintersportchef von Chiemgau 24, Tobias Ruf. Servus.
Servus, Lukas. Hi.
Tobias, hast du Neujahresvorsätze? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Nö, das mache ich nie.
Du machst das nie?
Okay, ich feiere auch Silvester nicht. Hab jetzt das zweite Mal in Folge gar nicht Silvester groß gefeiert. Und du, für mich geht da alles so weiter, wie es läuft. Und Mai, was Neujahrsvorsätze? Bringt ja eh nichts. Ja? Es sind ja nur da, um gebrochen zu werden. Hast du denn welche?
Ich habe mir sogar tatsächlich ein bisschen vorgenommen, eine Kilometeranzahl mit dem Rennrad zurückzulegen, eine bestimmte, die ich aber nicht nennen will, damit mir dann keiner vorwerfen kann, dass ich es nicht erreicht habe. Ja, also aber das ist so ein bisschen mein Ziel, ja.
Nicht, 50 Kilometer jetzt ganz klar, oder? Da sind wir alle ja, sehr stolz auf dich, Lukas.
Genau, ja, dann Wahnsinn. Will ich eine Medaille kriegen. Ja, genau. Wahnsinn, aber du hast ja auch ein bisschen beruflich bedingt Silvester jetzt nicht unbedingt gefeiert. Du bist ja bei der Vier-Schanzentournee unterwegs und wenn ich jetzt, welche Springen ist denn so dein Favorite von den vier Stationen?
Also der Berg Isel in Innsbruck gefällt mir schon echt brutal gut.
Okay.
Also die Anlage mit dem Gegenhang und das Pressezentrum in Innsbruck beim Berg Isel ist auch oben an der Schanze. Also sonst bist du unten im Auslauf, aber in Innsbruck bist du oben und du hast halt diesen Blick darunter in den Kessel und hinten dran ist das Alpenpanorama und gerade wenn es dann dunkel wird, wow, das ist Gänsehaut pur. Das taugt mir schon extrem. Stimmungsmäßig ist aber Oberstdorf nicht zu schlagen. Also was da abgegangen ist beim Auftaktspringen, da ist natürlich auch ein Stadion da, was alles so ein bisschen kompakter macht. Und dann haben da 25.500 Zuschauer, haben da diese deutschen Deutschlandfahnen in der Hand. Und boah, das war schon krass, als der Karl Geiger dann oben saß, der auch aus Oberstdorf noch kommt. Und also von der Anlage her, Innsbruck, von der Stimmung her, ganz klar Oberstdorf.
Verstehe. Ja, das ist vielleicht eh schon ein gutes Stichwort, dass wir jetzt rüberkommen zum alpinen Skifahren. Und zwar die Stimmung, die war nämlich auch in Zagreb sehr gut, das muss man wirklich sagen. Es gab auch viele dieser Fahnen, die du gerade erwähnt hast. Da waren es natürlich viele kroatische, aber das muss man ihnen schon sagen, ist wahrscheinlich auch eine gute Location, wenn man dann so in der Nähe von so einer großen Stadt ist. Da kommen dann durchaus auch die Zuschauer. Und es hat ja durchaus ein bisschen Probleme geben oder das Wetter hat es den Veranstaltern nicht leicht gemacht, diese Rennen auch wirklich durchzuführen, weil einfach die Temperaturen in den letzten Wochen auch ja im mittleren bis hohen einstelligen Bereich waren. Aber man war dann wirklich begeistert von der Organisation, muss man sagen, denn sie haben fleißig Schnee produziert. Einerseits mit Schneekanonen, aber andererseits haben sie sogar so einen Container, also es schaut ein bisschen ausgeschaut wie ein riesiger Lastwagen und in diesem Container haben sie dann noch zusätzlich auch Schnee präpariert und den dann noch auf der Piste aufgetragen, dann wirklich gut präpariert und mit Wasser bearbeitet und das war eine wirklich schöne Piste dann auch und im Allgemeinen kommt dieses Rennen oder diese beiden Rennen finde ich sehr gut daher. Man sieht ja auch, das haben wir ja schon mal besprochen, in Kanada bei den Rennen, da gab es noch österreichische Sponsoren an der Strecke. Das hat es in Zagreb in Kroatien nicht gegeben. Da waren wirklich auch kroatische Sponsoren dabei. Da dürfte auch das Interesse sehr groß sein. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und wir haben da, glaube ich, wirklich zwei sehr schöne, spannende Rennen gesehen. Und mir gefallen diese Slaloms, auch mit der Atmosphäre von Night Races in Zagreb sehr. Ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber ich glaube, du siehst das ähnlich.
Ich sehe das ähnlich und ich finde es bemerkenswert, weil wir ja tatsächlich, diese Rennen sind ja groß geworden zu den Hochzeiten der Kostelics. Ja? Mhm. Und da hast du die Local Heroes gehabt, wo es dann richtig abgegangen ist und wo richtig Alarm war. Und du hast sie im Endeffekt nicht mehr, diese kroatischen Topfahrer, die da auch um Siege und ums Podest und sowas mitfahren. Und in der Regel ist es ja dann im Sport oft so, und man kennt es auch vom eigenen Verhalten, dass sogenannte, also solche eher Randsportarten, ich rede jetzt nicht von Fußball, was überall gefühlt die Nummer eins ist, sondern in so Sportarten, die eigentlich nicht so zum Standardprogramm einer Nation gehören, wenn es da erfolgreiche Sportler aus der eigenen Nation gibt, steigt das Interesse. Wenn diese Erfolge dann aber ausbleiben, dann nimmt es genauso schnell eigentlich wieder ab. Aber in Zagreb ist es tatsächlich cool zu sehen, dass das so ein bisschen gegen die Regel geht, weil de facto hast du ja niemanden. Ja? Also wenn ich mir bei den Damen anschaue, da hat eine kroatische Fahrerin, da ist keine unter den Top 30 am Ende des Tages.
Ja.
Und bei den Herren haben wir, glaube ich, einen, der in die Top 30 reingefahren ist. Und zwar Ishtar Grodes, der ist geworden 25. Also da bist du weit davon weg, dass da Kroaten um den Sieg mitfahren. Und damals war es mit den Kostelics eben so, dass sie um Siege mitgefahren sind. Und dass der Hype anhält, ist geil. Also ist sehr cool zu sehen für den Sport, freut mich total. Und allein deswegen hat es die Daseinsberechtigung. Ja, weil es dann tatsächlich auch mal ein bisschen an einem anderen Ort ist in Europa. Und die Stimmung ist gut, die Pisten werden zuverlässig gut präpariert. Diese Wagen, von denen du gesprochen hast, die kommen übrigens auch, habe ich im ORF, glaube ich, sogar gehört, kommen beim Straßenbau im orientalischen Bereich, so in Abu Dhabi oder so, zum Einsatz. Aha. Und zwar wird da der Asphalt gekühlt, weil wenn du den direkt draußen auslegen würdest, das würde nicht funktionieren. Irgendwie so, jetzt nagelt mich noch mal fest. Aha. Aber die haben wirklich erzählt, dass diese Wägen da zum Einsatz kommen, um entsprechendes Material, was dann auf die Straße verlegt wird, runterzukühlen. Also ganz, ganz witzige Geschichte.
Schau an, ja. Ja. Aha.
Für was diese Dinger gut sind. Ha?
Ja, perfekt. Ja.
Da kannst du dich dann ja reinlegen, Lukas, wenn du deine 50 Kilometer mit dem Rennrad gefahren bist. Ja,
das brauche ich vielleicht dann.
Dass du da mal runterkühlst dann, ja, nach
genau,
der Tortur.
Genau. Super. Perfekt. Ja. Gut, machen wir eine kurze Pause und dann analysieren wir die beiden Rennen. Beginnen natürlich mit den Frauenslalom vom Samstag. Die Slaloms der Herren und der Damen sind auf derselben Strecke vonstatten gegangen, auf der Piste Slieme. Und das ist, finde ich, eine sehr attraktive Piste. Es hat sich wirklich durchaus durchgesetzt in den letzten Jahren. Strecke ist sehr interessant, wie ich finde. Man hat die ersten 10 Sekunden ein Flachstück, gut zum Reinkommen. Dann gibt es auch schon die erste Zwischenzeit und dann kommt eigentlich das steilste Stück der Strecke. Ein Steilhang, der nicht allzu lang ist. Weiß nicht, wie viel werden das gewesen sein? 8 bis 10 Tore. Und dann ging es wieder in ein weiteres Flachstück. Und da war eigentlich schon eines der Schlüsselstellen des Rennens, das vor allem bei den Herren interessant war. Es gab nämlich so eine Straße, die quer über die Strecke ging, so einen kleinen Weg, der komplett flach war. Und da bist du aus dem Steilhang gekommen und plötzlich drückt es dich da in diesen ganz kurzen, wie breit wird das gewesen sein, vielleicht 3 Meter lang, drückt es dich da hinein. Du kommst natürlich in Rücklage und das hat dann auch der Kurssetzer vom ersten Durchgang bei den Herren wirklich ausgenutzt und wirklich in den Kurs eingebaut. Und danach, nach diesem Flachstück, wird es nochmal steil bis hin zum Ziel. Also wie ich finde, auch eine die Strecke ist eigentlich breit genug, dass man dann auch 2 schöne Läufe, die sich auch ein bisschen unterscheiden, setzen kann. Diese Flachstücke sind interessant, weil man da wirklich die Läufer und Läuferinnen attackieren sieht. Man kann da kreativ werden mit Haarnadeln, mit Vertikalen. Das kommt ganz schneidig daher, finde ich. Eine sehr schöne Strecke und ein schöner Ort, um Slaloms auszutragen. Und jetzt kommen wir vielleicht gleich einmal zu den Damen, Tobias, die am Samstag den Slalom gefahren sind.
Genau, und da haben wir folgendes Endergebnis. Auf Platz 1, Lukas, wir haben einen Slalom der Damen, den nicht Michaela Schifrin gewinnt. Der erste in dieser Saison, den sie nicht gewinnt. Und zwar hat die Dauerrivalin von Schifrin, wir kommen gleich noch näher zu dem Thema, Petra Vlhová, das Rennen gewonnen. Und zwar mit 2x Bestzeit im ersten und im zweiten Durchgang ist sie Bestzeit gefahren und hat 1,31 Sekunden auf Michaela Schifrin rausgefahren. Das ist eine Ansage, also.
Absolut, ja. Das war ja, sicher überraschend, vor allem in der Deutlichkeit. Man muss dazu sagen, dass Michaela Schifrin im ersten Lauf einen Fehler, einen Schnitzer eigentlich dabei gehabt hat. Da hat sie ein Tor gleich gar nicht berührt und da hat sie schon viel Zeit verloren. Mhm. Aber man muss trotzdem sagen, auch wenn man diesen Fehler natürlich jetzt nur fiktiv und im Kopf abzieht, hätte Petra Vlhová trotzdem Bestzeit gefahren. Sie ist mit der Nummer 1 gekommen, hat da die Bestzeit hingelegt und wurde nie eingeholt. Ja.
Und Schifrin ist ja auch in beiden Läufen die zweitbeste Zeit gefahren. Mhm. Also und im zweiten Durchgang, da waren sie dann relativ nah beieinander. Ja, da hatte Schifrin dann, Vlhová dann 15 Hundertstel auf Schifrin noch rausgeholt. Aber dass eine Schifrin, die zwar einen Fehler gemacht hat, du hast es angesprochen, aber es war jetzt nicht so einer, wie sie, also dass sie ein Tor vorbeifährt und dann wieder auffahren muss und dann weiterfährt. Also so ein riesen Fehler war es nicht. Mhm. Und dass sie dann trotzdem 1,31 passiert, das gab es, glaube ich, auch noch nicht oft. Also ich habe es nicht im Kopf, aber erinnern kann ich mich im Slalom an so einen Rückstand von ihr zumindest nicht.
Absolut, deswegen stellt sich dann auch die Frage, ob das beste Rennen der Petra Vlhová in ihrer Karriere war. Und das wurde sie auch gefragt. Und da hören wir mal kurz rein, was sie auf diese Frage gesagt hat.
I don't know if it was the best, but one of the best. You know, when I crossed the finish line, okay, I saw green lights, I win, so. But after, I saw just Michaela, because, okay. Also, I look at other girls, but for me, important is Michaela, because we are always close. So first, I saw just Michaela, and was that's it. But after everything, I saw also Katarina, and I saw three something, and I said, it's too much. So I don't know. It's like this. We are in other level with Michaela, so I don't know what I have to say more about it. I will try to do it again and again, but yeah, sometimes I'm difficult, like that some day I am perfect and some day I am like so, and with Miki you have to be always perfect, so now I have to learn what happened today, and of course I want to be more like stable with my runs, and of course it comes, but I hope next race, so we will see.
Petra Vlhová spricht also darüber, wie sehr sie auch wirklich diese Rennen auf Michaela Schifrin ausrichtet. Da können wir vielleicht später auch noch ein bisschen ins Detail gehen. Und jetzt hat sie das einmal geschafft, ihre große Rivalin, Kontrahentin zu schlagen, und sie hofft also, dieses Ergebnis auch in naher Zukunft reproduzieren zu können. Diese 1,3 Sekunden Rückstand, die sind eine Ansage, würde ich sagen. Mhm. Da hat vielleicht auch die Schifrin ein bisschen daran zu knabbern, aber trotzdem hat sie ganz, ganz gelassen gewirkt, die Michaela. Ganz im Gegensatz zu, wir haben es ja schon besprochen, wie sie in Courchevel da im Riesenslalom für ihre Verhältnisse so schlecht gefahren ist, war sie am Boden zerstört. Das war sie diesmal gar nicht. Sie hat sehr, 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 ja, sehr lobende Worte übergehabt für Petra Vlhová. Und dann wurde sie auch noch gefragt, wie das Verhältnis zu Vlhová ist. Ob sie da fast schon ein bisschen ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut haben, dadurch, dass sie ja ein bisschen in einer eigenen Liga fahren. Und Schifrin ist darauf ein bisschen eingegangen, aber dann auch hat sie ein bisschen darüber erzählt, wie sie selbst tickt. Hören wir mal kurz, was Michaela Schifrin zu ihrem zweiten Platz zu sagen hat.
I think if we weren't competitors, we would be really good friends. But there's also this side, you have to stay just far enough away that you can keep the fire. And for me, that's really important, because I'm not really the athlete who has this like killer instinct or that winning spirit above anything else. Like, there are some races where I get to the finish if I'm not winning, and I think maybe I should be more mad. And today is actually one of those races. Watching her second run, I was like, that's really nice skiing. And like, this is pretty nice to watch that. And everybody's really excited, obviously. And it's a really cool atmosphere. And obviously I love to win, but when I saw her come through the finish, I was like, you know, shoot, but also, that's really cool. And then I'm thinking, maybe I need to be a little bit like more mad or something, but that's not who I am as an athlete. So I have to make the effort to kind of keep a little bit of distance so I can have some more fire, if that makes sense. But I think over the last couple years, we've gotten more, I don't know, I feel like it's gotten more comfortable. We've talked more and just even become more supportive of each other. And that's important for me, to have a rival like that. Not a rival that you hate, but a rival that you're inspired by, you're motivated by, and also happy for when they are coming on top.
Also Michaela Schifrin hat wirklich lobende Worte auch übrig für ihre Kontrahentin und meint eben auch, ja, das ist durchaus motiviert, was Petra Vlhová da aufwendet. Und Tobias, das ist eine ganz interessante Geschichte, die ich da jetzt noch entdeckt habe, nämlich NBC, das ist der Sender, der die Rennen in Amerika immer überträgt und da die Michaela Schifrin begleitet im Weltcup, die haben berichtet, dass der Trainer von Petra Vlhová, das ist der Livio Magoni, der schickt regelmäßig Leute zum Training von der Michaela Schifrin. Also die hat sich jetzt zwischen Lienz und Zagreb ja auch in der Steiermark einmal jetzt vorbereitet und anscheinend dürfte der Trainer da tatsächlich Leute hinschicken. Die kaufen sich dann eine Skikarte für das Skigebiet, haben eine Kamera dabei und stellen sich hin und filmen die Michaela Schifrin und auch, das haben sie auch betont, auch das, was die Trainer machen und schauen sich da dann ab, warum das System Michaela Schifrin so gut funktioniert. Das finde ich, das habe ich bis jetzt noch nie gehört und das finde ich ja ein bisschen dreist, sehr dreist eigentlich sogar, okay. Aber sie machen nichts Verbotenes damit.
Ja, verboten ist es nicht, aber boah, also du hast mir jetzt im Vorgespräch auch schon davon erzählt. Ich finde das,
Man weiß nicht, wie man reagieren soll.
So richtig nicht. Auf der einen Seite, okay, sie tun alles für den Erfolg. Und wenn man sich an den Besten orientiert, ja, ist es natürlich nie schädlich. Ja, das ist ja, gehört ja auch dazu, das gibt es in allen Sportarten ja, dass wenn jemand State of the Art ist, dass sich die dorthin kommen wollen und können und das Potenzial haben, dass die sich daran orientieren. Ja, gut, über die Methoden, da kann man allerdings tatsächlich streiten, ja, dass die da jemanden inkognito mehr oder weniger hinschicken und der dann, hat er dann irgendwo seine Kamera in der Jacke so installiert oder ja. Auf dem Helm obendrauf oder, also ich stelle es mir super, also ich würd tatsächlich gerne mal mitverfolgen, wie einer dieser Spione sich dann vor Ort so verhält.
Das ist doch. Das heißt, du wärst gern der den beobachtet, genau. Wie er die Schifrin beobachtet.
Genau, richtig. Ja.
Das fände ich, ja, das wäre wirklich interessant. Aber es ist tatsächlich so, dass NBC dann auch die Schifrin darauf angesprochen hat, was sie dazu sagt. Und sie meint, ja, schön ist es nicht und es ärgert sie schon, aber vor allem deswegen, weil sie sich ja auch hinsetzt mit ihrem Team, da wirklich einen Plan zusammen zurechtlegt und sie sieht das auch irgendwie als ihren, wie sagt man da, ihren intellektuellen Eigentum, nicht? Oder wie übersetzt man das jetzt am besten auf Deutsch? Also wirklich ihr Eigentum, das diesen Trainingsplan dann befolgt und auch diese Abläufe im Training. Und da kommt halt wer daher und kopiert das dann oder versucht das zu kopieren. Ja? Sie haben dann natürlich auch den Trainer von der Vlhová, den Magoni, gefragt und der hat gemeint, ja, das ist sein Job sozusagen, dass er das meiste herausholt. Es ist sein Job, dass er die Petra Vlhová schneller macht. Und er wäre ja sozusagen fast ein bisschen dumm, wenn er es nicht ausnutzen würde und nicht zu dieser Methode greifen würde. Und von wegen, ja, das ist ja überhaupt das größte Kompliment, das man der Konkurrenz machen kann, wenn man da eigentlich spioniert, ja, im Training. Also das ist natürlich komplett irre, weil das kennen wir, also von Teamsportarten, da ist es natürlich verboten, dass du irgendwie anderen Teams in der Vorbereitung heimlich filmst oder so. Das ist dann auch wirklich strafbar und im Skifahren gibt es so eine Regel tatsächlich bis jetzt nicht. Und eben, es ist ja so, du kannst ja nicht, auch wenn die Schifrin sicher viel mehr Kohle hat als andere Einzelathletinnen im Weltcup, du kannst ja nicht das ganze Skigebiet sperren, nur für dich. Ja? Das geht ja nicht und das wird da auch so schnell nicht möglich sein. Ja,
wie du sagst, du müsstest das komplett absperren, anders kannst du es nicht kontrollieren. Und
genau.
Das ist geistiges Eigentum. Wenn ich einen Trainingsplan entwickle und mir da eine Strategie zurechtlege, das ist nichts anderes, wie wenn ich irgendein Produkt entwickle und das dann produziere und in die Tat umsetze. Und ja, wie willst du das verhindern? Wie willst du das verhindern? Das ist halt das Thema. Und dann zu sagen so, das ist ein Kompliment an Schifrin und sie soll das als Lob auffassen. Ja, sorry Leute, setzt euch hin und entwickelt selber so einen Plan, damit ihr stark genug seid, sie zu schlagen. Das ist so das, was ich davon halte. Und ja, aber wir sehen da irgendwie so eine Rivalität im Sport. Ja? Es gab ja immer so packende Duelle zwischen zwei Protagonisten und sowas bahnt sich hier jetzt auch gerade an mit all diesen Hintergrundgeräuschen. Und ja, wäre doch langweilig, wenn das alles so, wenn die jetzt befreundet wären und alles so vor sich hin plätschern würde. Aber so kommt natürlich Pfeffer da rein. Und also ich musste sofort an Tonya Harding und Nancy Kerrigan denken. Sagt dir das noch was, Lukas?
Sagt mir leider wirklich tatsächlich gar nichts.
Das waren in den 90er Jahren waren das zwei amerikanische Eiskunstläuferinnen, ja, die so ungefähr auf Augenhöhe waren, aber ganz, ganz heftige, harte Konkurrentinnen. Und dann war das so, dass die Kerrigan, der Harding voraus waren, überlegen war und es ging auf die Olympischen Spiele in Lillehammer zu, 1994 im Januar, dann hat die Harding ihren Mann beauftragt, einen Attentäter zu bezahlen, der die Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange am Knie, jetzt irgendwas kommt, oder? Ja, genau, also und der hat die so zugerichtet, dass, das ist einer der Sportskandale überhaupt in den USA. Also mein Gott, ich will jetzt nicht der Schifrin unterstellen. der Flo war, dass sie jetzt die Schifrin mit einer Eisenstange verprügeln lässt. Aber
so weit sind wir Gott sei Dank
so weit wird es auch nicht kommen. Aber ist so Harding gegen Kerrigan ist für mich so der Inbegriff der sportlichen Rivalität, die dann auch Grenzen überschreitet. Es gibt solche und solche Grenzen, aber ja, wir haben ein packendes Duell auf der Strecke und es verlagert sich jetzt offensichtlich auch schon neben die Strecke. Und ja, wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Also krasse Geschichte, die du da ausfindig gemacht hast, muss man sagen.
Vlhova war 24 Jahre alt, Schifrin 24 Jahre alt. Auch. Hoffentlich sehen wir das noch über viele weitere Monate, Jahre. Ja, wäre schön.
Da kommt noch was. Und ich weiß nicht, ob du noch was zu den zwei zu sagen hast, aber sie fahren halt auch wirklich in einer eigenen Liga. Also es ist ja so, dass sich das anfühlt, wie wenn wir Weltcup gegen Europacup fahren, von den Abständen her. Klingt hart, aber... Ja. 3,49 Sekunden der Drittplatzierten auf die Bestzeit von Vlhova und über 2 Sekunden auf Schifrin.
Genau, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Katharina Dienstberger ist Dritter geworden. Nicht.
Genau, wollte ich jetzt noch sagen. Für sie natürlich ein toller Erfolg, über den wir dann gleich auch noch gerne sprechen können. Aber wie ich sage, das ist ja Weltcup gegen Europacup. 3,49 Sekunden. Zwischen Platz 3 und Platz 1. Die 30. hat 8 Sekunden Rückstand auf Petra Vlhova.
Ja, irre. Freut mich, dass du es erwähnst. Ich habe mir dann kurz angeschaut. 8% darfst du Rückstand haben auf die Siegerzeit, damit du noch Weltcup-Punkte kriegst. Ja? Diese 8 Sekunden Rückstand von der 30. Es ist Ekaterina Tkachenko aus Russland. Die hat... 8,03 Sekunden Rückstand. Erlaubt wären bei diesem Rennen 1,4 Sekunden mehr. Also man kann sich noch ein bisschen was erlauben, aber viel ist es nicht mehr. Wenn du schon mal 8 Sekunden Rückstand hast, dass dann 9,4 Sekunden Rückstand hast, finde ich, ist gar nicht mehr so viel hin, bis du da tatsächlich keine Weltcup-Punkte kriegst. Ja, irre. Und Kathi Truppe, ÖSV-Läuferin, die dann Siebte geworden ist, die hat im Ziel ganz offen und ehrlich gesagt, wir werden vernichtet. Also die hat das auch ausgesprochen. Katharina Liensberger auch, mit der Platzierung ist sie sicher zufrieden, mit der Zeit, mit dem Rückstand, mit diesen 3,5 Sekunden, das ist eine Packung. Aber sie sagen immer, wenn sie darauf angesprochen werden, das ist nichts Neues, sie wissen es und sie probieren es halt eh. Also aber man muss tatsächlich hier ein bisschen so vom Best of the Rest sprechen und das ist Katharina Liensberger jetzt geworden, ja.
Ja, super, super Phase gerade für Kathi Liensberger. Also scheint einen guten Weihnachtsbraten erwischt zu haben.
Ja, wahrscheinlich war da irgendwas im Essen drin. Ja, dritte, vierte und dritte jetzt in den letzten drei Rennen. Das nimmt ein bisschen Druck auch von diesem, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, von diesem Damen-Technikerinnen-Team. Ja, auf jeden Fall. Katharina Truppe ist Siebte geworden. Dann eben, ist schon wieder auf Platz 15 Chiara Meyer, ist auch ein guter Platz sicher. Franziska Gritsch, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, auf Platz 20. Michaela Diegruber als 26. erstmals Weltcup-Punkte gesammelt. Eine, die sehr enttäuscht sein wird, ist Katharina Gallhuber, die hat den zweiten Durchgang verpasst und die ist auch wirklich, der wie auch schon in Lienz, da ist sie ausgefallen, jetzt hat sie den zweiten Durchgang nicht erreicht, die ist sicher ein bisschen fertig gerade und schaut, dass sie das so schnell wie möglich wieder verbessert. Jetzt kommt ein Heimrennen in der Flachau für die Slalom-Damen, da will sie das dann wieder gut machen. Und was ich auch noch erwähnen will, auf Platz 4 Wendy Holdener, 3,6 Sekunden, nur knapp, das Podest hat sie verpasst um 1/11, aber für sie ein wichtiges Ergebnis, weil sie jetzt schon zweimal in Folge im Slalom ausgefallen ist. Also sie ist sicher, sie war natürlich schon einmal weiter vorne im Slalom, ein bisschen näher dran an der absoluten Spitze, aber trotzdem kann sie mit diesem Ergebnis sicher auch zufriedener sein, als das vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Dann insgesamt noch die Schweizerinnen, Aline Dagnot wieder, ein gutes Ergebnis, auf Platz 8 gelandet. Auf Platz 12 Michelle Giesin, an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnt, dass wir ein Interview mit ihr haben, erst vor ein paar Tagen online gegangen. Vielleicht, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört da rein. Auf Platz 18 Elena Stoffel, schließt sozusagen das Schweizer Team bei den Damen ab.
Gut, dann, ich muss es ja tun, weil ich es eigentlich in der Saison immer gerne getan habe und das deutsche Slalom-Team sich wirklich toll entwickelt hat, aber Zagreb, das war nix. Lukas, das war nix. Christina Ackermann, beste als 19. Jessica Hilzinger, 22. Lena Dürr, 25. Puh, das, also man könnte meinen, auf diesem offiziellen Rennberichtsbogen steht nicht das Jahr 2019, 2020, sondern 2017, 2018. Also so fühlt es sich an. Aber kein Grund zur Beunruhigung, weil es gibt so Tage, da geht halt gar nichts zusammen und dann ist die Marina Wallner, hat es nicht geschafft in den zweiten Durchgang. Dann ist es Andrea Filser auch so gegangen, die hat es auch nicht geschafft. Die Leni Schmotz ist ausgeschieden und die Martina Ostler ist auch ausgeschieden. Also es waren, du hörst schon die Anzahl der Namen, es waren super viele am Start. Ja, 19. Platz, bester Platz, das... abhaken und weiter geht's.
Siehst doch so, ist ja super, dass dich ärgerst über den 19. Platz als bestes Ergebnis. Das ist doch, war auch schon mal anders. Ja, darauf kann man aufbauen. Bevor wir zu den Herren wechseln, schauen wir noch kurz jetzt, was bedeutet das im Slalom-Weltcup und im Gesamtweltcup. Im Gesamtweltcup ist Michaela Schifflin nach wie vor über 300 Punkte vor Petra Vlhová. Beim Slalom-Weltcup, da war jetzt so auch schon das Erste, natürlich überreagiert man da sehr gern. Was jetzt auch den Kampf um die Slalom-Kugel betrifft, vor allem wenn man natürlich den Vorsprung von Vlhová sieht auf Schifflin jetzt in diesem Rennen, da sind es 120 Punkte Abstand zwischen Schifflin und Vlhová. Schifflin hat ja die ersten drei Rennen gewonnen. Jetzt beim vierten Rennen ist sie zweite geworden. Wir haben 4 von 9 Rennen hinter uns. Also 120 Punkte, das ist doch noch auch ein ordentliches Stückerl. Da braucht Vlhová sicher auch einmal am Patzer von der Schifrin, weiß jetzt gar nicht, aus eigener Kraft wäre es noch möglich, 5 Rennen haben wir noch, das wäre nicht möglich, sie, also selbst wenn sie die letzten 5 Slaloms gewinnen sollte, kann sie da nicht an Schifrin vorbeiziehen, aber ja, wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt, wie da Schifrin und Vlhova auf dieses Rennen reagieren werden in Flachau, in 1,5 Wochen sollte das sein, Dienstag in einer Woche geht es dann für die Slalom-Damen weiter. Gut, und dann würde ich sagen, nach einer kurzen Pause widmen wir uns den Herren, die dann am Sonntag gefahren sind.
So, jetzt sind wir bei den Herren angekommen, die, wir haben es eingangs angesprochen, auch in Zagreb gefahren sind, und zwar einen Tag später. Und da haben wir dann im Vergleich zu den Damen doch ein wirklich spannenderes Rennen erlebt. Also gerade auch was Platz 1, Platz 2, Platz 3 angeht und auch alles, was dahinter passiert ist. Ich fasse es kurz zusammen. Clément Noël aus Frankreich hat das Rennen gewonnen und zwar mit 700stel Vorsprung auf Ramon Zehnhäusern aus der Schweiz und den drittplatzierten Alex Winazer aus Italien. Und der hatte 29 Hundertstel Rückstand auf Clément Noël. Das heißt, wir haben gerade davon gesprochen, dass da bei den Damen irgendwie zwischen Platz 1 und Platz 3 über 3,5 Sekunden liegen. Und hier sind es nicht mal 3/10, die zwischen Platz 3 und Platz 1 liegt. Also Spannung pur da bei den Herren. Und ja, auf Platz 4 André Mührer, der alte Mann aus Schweden, der ja seine letzte Saison fährt und hier seine Abschiedsrunde gerade dreht, das aber noch extrem gut, extrem schnell tut. Und auf Platz 5, ja, und Lukas hat es gerade schon gesagt, ein Belgier fährt schneller Ski wie die Österreicher und die Deutschen. Das ist Armand Marchand aus Belgien, der 0,49 Sekunden hinter Noël ins Ziel gekommen ist und den 5. Platz belegt hat. Also wir bewegen uns unter den ersten 5 unter einer halben Sekunde, was natürlich super geil und super spannend ist. Und ja, du hast auch tatsächlich so von der Altersstruktur alles mit dabei. Also richtig irre. Der Marchand ist 97er Jahrgang, genau wie Clément Noël auch. Dann Alex Winazer ist 99er Jahrgang, der ist erst 20 Jahre alt, der ist Dritter geworden. Bisher bestes Weltcup-Ergebnis war der 12. Platz. Und jetzt hat der Südtiroler tatsächlich hier sein erstes Stockerl rausgeholt. Er hat im Interview im ORF danach auch gesagt, so ja, im Training hat es sich immer sehr gut angefühlt und da hat das auch immer auf die Piste gebracht. Im Wettbewerb hat es tatsächlich nicht so hingehauen wie im Training, aber dieses Mal ist es ihm ausgegangen und es ist ihm vor allen Dingen im zweiten Durchgang ausgegangen. Da hat er nämlich die zweitbeste Laufzeit gefahren und hat da nochmal richtig was rausgeholt und den muss man auf dem Zettel haben, denn er ist Junioren-Weltmeister geworden im Slalom. Er ist ein 20-Jähriger, wir sehen es, Noël, extrem junger Fahrer, gewinnt die Dinger inzwischen in der Regelmäßigkeit. Dann Winazer kann sowas natürlich auch werden. Im Slalom ist das kein Alter, wo man noch reinwachsen muss. In dem Alter kann man, und die beiden zeigen es, kann man diese Dinger schon gewinnen. Und dann kommt natürlich der alte Mührer daher, ja, der sogar noch älter ist als ich. Es ist immer schön zu sehen, wenn noch Athleten unterwegs sind, die vor mir geboren sind. Das gibt es nämlich heuer nicht mehr oft. Und finde ich eine witzige Geschichte. Ja. Und das Sandwich ist so ein bisschen der Ramon Zehnhäusern, der so in der Mittelgeneration liegt zwischen Noël Winazer, Marchand und Mührer auf der anderen Seite. Oder auch Lukas Braten, der 6. wurde. Der ist sogar ein 2000er Jahrgang. Also die jungen Wilden, die machen da ganz schön Alarm da vorne. Ist richtig krass zu sehen. Und
absolut. Ich finde ja, dass Alex Winazer so ein bisschen gehypt wurde oder wird. Oder ja, ich finde, ja, aus, bei den TV-Übertragungen immer wieder wird er da so als absoluter, ja, kommender, großer Slalomfahrer genannt. Ist auch irgendwie ja, in dem Red Bull-Athletenprogramm jetzt schon dabei, in recht frühen Jahren. Und jetzt hat er es anscheinend einmal wirklich auch in den Schnee gezaubert. Ja? Was mich aber noch viel mehr beeindruckt, ist wirklich die Laufbestzeit von Armand Marchand aus Belgien, der uns tatsächlich da um die Ohren gefahren ist. Und ich gebe es zu, ich kann nicht mehr über ihn sagen, außer dass ich weiß, dass er eben eben der schnellste war im zweiten Durchgang, dass seine beste Platzierung bis jetzt ein 18. Platz war. Das aber eben wirklich in Val d'Isère beim letzten Slalom im Weltcup. Und er hat jetzt schon in allen drei Rennen gepunktet. Das war bis zu dieser Saison noch sehr selten der Fall. Jetzt hat er schon das dritte Mal gepunktet und diesmal mit Platz 5 eben wirklich auch richtig dick.
Ja, ich glaube, da müssen wir uns mal ein bisschen schlau machen, was diesen jungen Mann angeht, weil meint, dass da das Länderkürzel BEL für Belgien steht, das ist ja jetzt auch nicht alltäglich. Und da würde ich mich jetzt wirklich dann, ja, wenn ich mal wieder Zeit zum Durchschnaufen habe, schaue ich mal, ob ich da ein bisschen was rausfinde über den Kollegen.
Ich würde gleich mal noch kurz Clément Noël, irgendwie wurde er ja auch als kleiner Außenseiter-Tipp für den Gesamtweltcup genannt. Man ist davon ausgegangen, vielleicht kriegt er es ja wirklich hin, dass er auch ein Seriensieger im Slalom wird und dann auch diese Parallelrennen vielleicht attackiert, vielleicht dort auch um den Sieg mitfahrt. Das war bis jetzt in dieser Saison noch nicht oft der Fall. Es war jetzt sein erster Saisonsieg, sein insgesamt vierter im Weltcup in seiner Karriere. Im letzten Jahr hat er eben ja diese Klassiker gewonnen und da hat er sich einen großen Namen gemacht, dass er auch immer wieder den Hirscher genervt hat im Slalom. Und bis jetzt, ja, ich kann mich erinnern, in Alta Badia bei diesem Parallel-Riesenslalom ist er ausgeschieden. Es war noch nicht so die Saison von Clément Noël. Jetzt hat er es eben erstmals geschafft und hat 100 Punkte eingetütet und hat sich aber auch die Führung im Slalom-Weltcup jetzt geholt. Also da ist er jetzt vorne weg.
Ja, aber kurz Thema Gesamtweltcup und Clément Noël. Steht auf Platz 15, hat 180 Punkte. Im Slalom 180 Punkte, in allen anderen Disziplinen nix.
Genau, ja, da fährt eben wirklich nur Slalom. Es sind halt 12 Rennen im Slalom und da war irgendwie so ein bisschen, ja, in Österreich hat man ja fast jeden Namen ausgepackt, wer könnte da jetzt der Hirscher Nachfolger werden, nicht? Ja, und da durchaus auch, weil der Noël ja den Hirscher auch im letzten Jahr geschlagen hat, hey, heißt das jetzt vielleicht, ist der sogar. Und eben, beim Slalom könnte schon sein, dass dich da ein bisschen in einen Lauf fährst, aber ja.
Ja, ich verstehe die Grundidee dahinter, aber... Also wenn wir so weit kommen, dass einer aufs Podium im Gesamtweltcup fährt, der nur im Slalom Punkte holt, dann kannst du den Laden auch zusperren. Ja, ist doch so, bitteschön. Das heißt ja nicht Slalom-Weltcup, sondern Ski-Weltcup. Mhm. Oder?
Reden wir vielleicht gleich sogar über den Gesamtweltcup, weil jetzt haben wir schon ein paar Minuten gesprochen über den Slalom und Pointereau und Christoffersen, die zwei großen Namen, sind noch gar nicht gefallen. Mhm. Also die haben mal wieder auch in diesem Rennen jetzt nicht groß aufgezeigt. Ja.
Na.
Auf Platz. Ich fange vielleicht gleich mit Pointereau an. Ja, ja. Der erste Durchgang, das habe ich ja vorher schon erwähnt, dass da diese Welle, dieser kleine Weg, dass der wirklich eine Rolle gespielt hat, weil da ein langes Tor hineingesetzt worden ist. Und jetzt haben da wirklich ein paar Läufer Probleme gehabt, weil sie diesen Schwung zu früh fertig gefahren sind über diese Welle. Und dann auf einmal dieses zweite Tor von diesem langen Schwung, eingefädelt, sogar auf der falschen Seite vorbeigefahren. Ein ÖSV-Läufer hat es da erwischt. Beim Pointereau war es so, dass er auf einmal mit beiden Skiern in der Luft war, weil es ihn ausgehoben hat über diese Welle. Und der hat tatsächlich in der Luft es noch geschafft, diesen rechten Ski, es war ein Rechtsschwung, dass er den rechten Ski noch links am Tor vorbei bringt. Und der Torrichter, der bei dieser Passage gestanden ist, der hat das im Live beobachtet und hat gemeint, na, das war falsch, der hat da eingefädelt. Und deswegen war er kurze Zeit sogar disqualifiziert. Also er ist dann mit so einem Sterndal in dem Ranking aufgetaucht. Das hat man sich natürlich dann nochmal genau angeschaut und hat gesehen, dass es doch alles korrekt war. Aber der hat da ja doch einen größeren Fehler eingebaut, hat da durchaus viel Zeit verloren.
Aber geil gerettet auch. Also muss man ihm lassen. Sah richtig geil aus. Wer es noch nicht gesehen hat, sucht euch unbedingt eine Replay. Das ist eine echt sehenswerte Szene.
Genau, ja. Einer, der jetzt nicht so einen groben Schnitzer drin gehabt hat, war eben Henrik Christoffersen und der ist noch weiter zurück. Der ist nämlich auf Platz 19 gelandet. Man muss sich aber auch vorstellen, mit 1,36 Sekunden Rückstand. Mit der Zeit natürlich wärst du bei den Damen noch auf dem Podest gelandet. Da bist du schon auf Platz 19, ja, bei den Herren. Es geht extrem eng her. Ja. Also wenn der nur ein bisschen schneller, ja, dann wäre er Top 10. Aber gut, diese Rechenspielchen gehen eh fast immer. Aber der war wirklich auch, man hat auch jetzt nicht so riesige Fehler gesehen, aber immer so ein bisschen kleine kleine Hackler drin, vielleicht auch, ja, schwer zu sagen, ich habe dann auch keine Reaktion mehr gehört oder gesehen von ihm, aber der hat da ja auch komplett ratlos dann, wie er im Ziel war, ja, Kopf geschüttelt, ja, mit den Schultern gezuckt und ja, ein bisschen ratlos, wie gesagt.
Ja, sie haben extreme Schwankungen drin, in der ganzen Saison schon, also Panthiro und Christoffersen, das ist ein Auf und Ab und es kommt immer gefühlt aus dem Nichts, immer wenn man denkt, jetzt haben sie sich stabilisiert, dann ist wieder irgendwas drin, was völlig, also ich bin ratlos, also ich kann's mir nicht erklären, aber ich sag's dir, wenn das so weitergeht, dann wird der Gesamtweltcup eine ganz heiße Geschichte und dann ist es lange nicht gesagt, dass Christoffersen oder Panthiro das Ding gewinnt, sondern dann muss man grundsätzlich fragen, ob Christoffersen und oder Panthiro das Ding gewinnt, weil die Speedfahrer, die ruhen nicht. Und Dominik Paris, der kommt gerade richtig in Fahrt. Ja. Und
Alexander Aumuth-Kilde führt nach wie vor im Gesamtweltcup.
Über den haben wir eh schon geredet. Mit seiner Vielseitigkeit und mit diesen, der gewinnt zwar keine Rennen, ja, aber der fährt halt immer, wenn er antritt, fährt er halt konsequent und auch hochpreisig in die Punkte. In die Punkte. Ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Es ist spät. Ich bin, wie gesagt, komme aus Bischofshofen. Ich bin müde, seht's mir nach. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach eine Geschichte, die müssen wir genau beobachten. Und wenn Panthiro oder Christoffersen, wenn die den Gesamtweltcup holen wollen, dann müssen die stabiler werden, weil so wird es schwierig. Ja.
Man muss natürlich sagen, jetzt geht es auch in Adelboden gleich weiter mit Riesenslalom, Slalom und generell, der Jänner ist voll mit sechs Slaloms, da geht es natürlich Schlag auf Schlag, gibt es viele Punkte zu holen, mehr Rennen als auf der Speedseite, wenn gleich auf der Speedseite ja wirklich auch Klassiker anstehen, aber reden wir natürlich dann, wir reden sowieso Woche für Woche, aber reden wir dann auch nochmal Ende Jänner genauer drüber, da könnte es dann schon wieder.
Ja, aber für Panthiro und für Christoffersen gilt jetzt ausgerechnet oder gerade in diesem Monat, jetzt Formschwäche, das wäre nicht gut.
Absolut, ja, genau.
Ja. Sag mal noch ganz kurz noch, Lukas, zu dieser Stelle, wo wir jetzt über Panthiro gesprochen haben, hatte Noel da nicht auch den Fehler drin im ersten Durchgang?
Das fand ich überhaupt witzig, weil der Panthiro ist mit Startnummer 2 gekommen. Der erste Franzose, der hat den Riesenschnitzer. Dann kommt Clément Noël, der hat auch einen Fehler gehabt, aber man muss echt sagen, der hat nicht so viel Tempo verloren dabei. Hat er dann auch selber noch ein bisschen analysiert so und hat nach dem ersten Durchgang, was sind es, nicht mal 3/10 Rückstand auf Ramon Sennhäusern, der da geführt hat zur Halbzeit, aufgebrummt bekommen. Aber was ich dann umso witziger gefunden habe, die restlichen Franzosen, die dann gekommen sind, denen ging es nicht viel besser. Ja? ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, Julien Lisroux ist dort, glaube ich, sogar ausgeschieden. Nein, er hat aber auch einen Schnitzer dabei gehabt. Also das war ein bisschen so das französische Tor dort. Das hat ihnen nicht gefallen.
Hat der Funk nicht funktioniert? Ne?
Anscheinend, das habe ich mir auch gedacht. Ja.
Wahrscheinlich hat, jetzt kommt meine Theorie, irgendeiner der Konkurrenten hat den Trainer von Vlhová beauftragt, dass er irgendwie die Funksignale so ein bisschen durcheinander bringt und dass das Funksignal so umgeleitet wird, dass eine falsche Information nach oben geht.
Ich sehe schon, das wird, glaube ich, ein Running Gag jetzt.
Geil, oder? Saison, ja, das ist super. Ja. Ey.
Genau. Kurz die Österreicher, die hätten vielleicht auch noch ein bisschen die Schifrin beobachten sollen. Nein, natürlich nicht. Aber es ist so, dass Michael Matt in aussichtsreicher Position gelegen ist, aber dann leider ausgeschieden ist im zweiten Durchgang, obwohl er Zweiter war nach dem ersten. Ganz bitter. Und jetzt ist es so, dass erstmals seit 2017 kein Österreicher in den Top 10 im Slalom ist. Denn der beste Österreicher auf Platz 11, Marco Schwarz. Ich glaube, das war auch schon in Alta Badia, wenn mich nicht alles täuscht, bester Österreicher im Riesenslalom damals. Also der, obwohl er noch nicht auf 100% seiner Leistungsfähigkeit ist, ist er da derzeit der Spitzenreiter im ÖSV-Slalom-Team, zumindest in Zagreb. Manuel Feller, überraschenderweise ist er in Zagreb am Start gestanden, er hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, in Beaver Creek, ist dort von Beaver Creek frühzeitig abgereist, konnte dort nicht starten. Es hat sogar geheißen, er hat selber gesagt, das war es vielleicht für die Saison, wer weiß, ob das überhaupt geht. 4 Wochen später hat er trainiert, ist am Start gestanden und hat sich über diesen 12. Platz durchaus gefreut. Er hat aber gesagt, dass er schon bei der Hälfte vom Kurs circa, dass er schon so blau war wie noch nie in seinem Leben.
Ja, ja. Der musste sich auch direkt hinsetzen und hat gepumpt da unten. So.
Irre, genau, ja. Er hat sich gefragt, wofür er eigentlich trainiert hat sein ganzes Leben. Also der ist halt noch nicht so in Form, aber solange es wirklich nur die Muskeln sind, die ein bisschen brennen und sonst nichts anderes zwickt, ist das eigentlich eine gute Nachricht. Ja. Und er ist also zurück und es dürfte fit sein für diesen intensiven Jänner. Dann Fabio Gstrein auf Platz 17, zum ersten Mal auch Weltcup-Punkte gemacht. Das war es aber aus österreichischer Sicht. Christian Hirschbühl, das will ich auch noch anmerken, der ist im Training kurz vor Zagreb gestürzt oder nicht einmal gestürzt, der ist so hängen geblieben oder eingefädelt im Training und hat sich dort an der Leiste verletzt und konnte deswegen nicht starten. Er hofft aber, dass er in Madonna unter der Woche dann beim Slalom wieder am Start ist. Wie ist es denn den Deutschen gegangen, Tobias?
Ja, da haben wir auch einen Comebacker und das Comeback kam eigentlich auch überraschend, weil auch dem Linus Strasse, der sich ja das Kahnbein an der Hand gebrochen hatte und heute auch mit einer dicken Bandage und so richtig verpackt mit der Hand unterwegs war, auch bei ihm hieß es eigentlich, dass er länger ausfallen würde. Und obwohl das wirklich nur ein mini winziger Knochen an der Hand ist, aber wenn der gebrochen ist und im Slalom spielt die Hand halt eine entsprechend große Rolle und er hat trainiert in Zagreb, es war unklar, ob er überhaupt an den Start geht, er wollte einfach testen, wie weit ist er und klar, er hat natürlich Trainingseindrücke, die waren gut und dann hat er gesagt, komm, ich fahre nach Zagreb und ich schaue mir das mal an unter Wettkampfbedingungen, ob ich da wirklich auch an den Start gehe letztendlich. Er ist an den Start gegangen und das war sensationell, was er da wieder gezeigt hat. Start Nummer 31, drittbeste Zeit nach dem ersten Durchgang, richtig, richtig gut. Dann ist er im zweiten Lauf auch gut reingekommen, hat oben sogar seinen Vorsprung dann nochmal ausgebaut. Dann hat er leider ein, zwei gröbere Fehler gemacht und dann hat er, aber das rechne ich ihm auch hoch an, er wollte gewinnen, er ist volle Attacke gefahren, voll drauf gedrückt, alles riskiert, alles versucht. 25. Laufzeit, dann wurde es halt richtig wild und ungestüm, aber mei, er ist Siebter geworden. Das ist eine sensationell gute Leistung und der macht richtig Spaß in dieser Slalom-Saison. Also ja. Das, ich weiß doch, wie ich geschimpft habe am Anfang und du hast immer, ich weiß ja nicht, ob das wirklich ernst gemeint war oder ob du dir da nur irgendwas raussuchen wolltest, um mich so ein bisschen zu piesacken, aber du hast immer gesagt, ja, pass auf den Strasse auf und so weiter. Aber Respekt, also da muss ich das zurücknehmen, was ich gesagt habe. Der scheint jetzt auf einem extrem guten Weg zu sein und ja, super wichtig. Ohne ihn sah es nämlich ganz, ganz, ganz mies aus deutscher Sicht. Also da haben wir auf Platz 33 nicht im zweiten Durchgang David Ketterer. Da haben wir nicht im zweiten Durchgang auf Platz 37 Fritz Dopfer. Dann nicht im zweiten Durchgang Stefan Luitz ausgeschieden. Nicht im zweiten Durchgang Dominik Steele ausgeschieden. Ja, ihr hört's schon. Jetzt wird meine Laune nicht mehr so gut. Und wie gesagt, Gott sei Dank ist Linus Strasser zurück, weil er hält da die deutsche Fahne hoch. Respekt auch an ihn, dass er diese Leaderrolle hier scheinbar auch übernimmt im deutschen Team nach dem Karriereende von Felix Neureuther. Weil alles, was danach kommt, boah, da muss ich wirklich was tun. Also das ist, da hat der deutsche Skiverband definitiv mehr Potenzial als die Plätze 33 abwärts, was ich gerade aufgezählt habe. Na, das war nichts, bis auf Linus Strasser.
Das also die Deutschen und bei den Schweizern haben wir den Ramon Zennhäusern auf Platz 2 natürlich schon erwähnt. Es gibt noch zwei weitere, die Weltcup-Punkte gesammelt haben. Tanguy Neff auf Platz 24 und etwas enttäuscht sicherlich ist Daniel Jühl mit seinem 27. Platz.
Ja, Zennhäusern muss man ja sagen, Laufbestzeit im ersten und er ist auch mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen. Und ja, zweite Lauf, da waren halt auch Fehler drin. Aber es war hinten raus tatsächlich nicht mehr so leicht auch. Ja. Du darfst ja auch nicht vergessen, was ich nämlich auch krass finde, dass Noel die viertbeste Laufzeit im ersten Durchgang fährt, die siebtbeste Laufzeit im zweiten Durchgang und dieses Rennen gewinnt.
Ja.
Ist ja wirklich,
das hat gereicht für den Sieg. Ja.
Das ist eine atypische Konstellation für ein Skirennen, dass du mit 4 und 7 ein Rennen gewinnst. Ich meine, Vlhová, Bestzeit, Schifrin, zweitbeste Zeit. Okay, ja, ich glaube, da müssen wir gar keine Vergleiche mehr ziehen. Das ist halt was anderes. Aber Vinazza zum Beispiel, 8. beste Zeit im ersten, zweitbeste Zeit im zweiten Durchgang. Da könnte man ja eigentlich meinen, und wenn man die Summe jeweils zieht, dann kommt man bei Vinazza auf 10 und bei Noel auf 11, aber Noel gewinnt das Rennen. So, und für Zennhäusern ist es halt extrem bitter, weil er diese beste Zeit eben fährt im ersten Durchgang und nur die 16. Zeit im zweiten Durchgang fährt. 700stel fehlen auf den Sieg. Bah, da hat das im zweiten, hat das liegen lassen, der Bursche. Weil da sollte eine andere Zahl als eine 16 stehen, wenn man das Rennen gewinnen will.
Ja. Überraschend auch, dass er in dem Flachstück, wo er normalerweise wirklich immer bestechend fährt, der Ramon, dass er dort ein bisschen eher auch Zeit auf Clément Noël verloren hat. Aber ich finde beide auch sehr, sehr spannend zuzusehen, weil sie beide großgewachsene Athleten sind und das irgendwie ja ein bisschen auch noch neu ist, dass die da richtig stark im Slalom fahren. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war es mit der Analyse vom Herrenrennen. Machen wir nochmal eine kurze Pause und dann besprechen wir noch den Rest, der uns so auf der Seele liegt. Zum Abschluss müssen wir natürlich noch den dieswöchigen Felix vergeben. Tobias, ich habe einen Vorschlag. Ich würde das gerne symbolisch dem kroatischen Skiverband verleihen, dafür, dass sie tatsächlich es geschafft haben, wieder da am Stadtrand von Zagreb diese Rennen auszutragen.
Ja, bin ich einverstanden. Ist okay. Dann ziehe ich dem Felix der Woche, der ja bei mir zu Hause steht, dann ziehe ich den Pullover an, sollte der in diesen Kältewagen da gesteckt werden.
Ja. Am besten so einen weiß-rot karierten Pullover, damit es auch typisch kroatisch ausschaut.
Ja. Und dass rot-weiß bei den Herren auch was zu feiern hat dieses Wochenende.
Ah, danke, sehr gut.
Gerne.
Ja, wir müssen auch noch erwähnen, dass es im nächsten in der nächsten Saison neue Weltcuprennen geben wird. Es wird einmal wieder der Kalender aufgebauscht und zwar kriegen die Schweizer neue Weltcuprennen. Am Neujahrstag sollen in Davos ein Parallelrennen der Männer und der Frauen in einem stattfinden. Damit hat die Schweiz jetzt insgesamt 6 Weltcuprennen oder Weltcup-Wochenenden mit Adelboden, Wengen, St. Moritz, Gromontana und der Lenzerheide, wo im nächsten Jahr dann das Weltcup-Finale stattfindet. Also zusätzliche Weltcuprennen für die Schweiz,
Tobias. Also da muss ich mal kurz reingehen. Ich glaube, Davos ein geiler Standort ist für ein Weltcuprennen. Nicht falsch verstehen, liebe Davoser, sagt man das so, liebe Schweizer. Aber also der Skiverband, ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Es heißt doch seit Jahren, Mensch, der Kalender ist zu vollgepackt. Oh, es ist zu viel, man kommt kaum noch hinterher. Oh, es sind zu viele Technikrennen, es ist zu techniklastig. Und was machen die? Die legen auf den 1. Januar, legen die jetzt ein Parallelrennen. Mensch, Leute, also wann sollen die Athleten durchschnaufen? Das ganze Team drumherum, es sind ja nicht nur die Fahrer. Da steckt so ein riesiger Tross dahinter. Jetzt haben die nicht mal mehr den 1. Januar. Und jetzt wollen die diesen Termin besetzen? Also, ich komme da stellenweise wirklich nicht mehr mit. Und wir reden ja jetzt nicht nur über das Rennen, sondern ist es fix, glaube ich, oder? Dass nach Sölden auch wieder ein Parallelrennen eingebaut in dieser Pause. Genau. Ja, aber über was reden wir denn dann? Hören die überhaupt den Athleten zu? Und dann, das sind 2 Parallel-Events, 2 Technikrennen mehr. Ich weiß nicht, ob dafür im Kalender was weichen muss, keine Ahnung. Aber, muss man jetzt als Ski-Alpin-Bereich auch noch den 1. Januar besetzen? Der 1. Januar ist halt Neujahrsspringen. Da wünsche ich viel Spaß. Ja? Mhm. Da wird die Aufmerksamkeit, das werden sie sehen. Aber sollen sie machen. Meine Meinung kennt ihr jetzt. Vielleicht können die Leser sich dazu auch hier mal, die Hörer, ich sage immer Leser, kommt als schreibender Journalist, gerne auch mal eure Meinung, aber ich finde es völlig abgedreht, was da am Schreibtisch entschieden wird.
Fakt ist, erstmals seit 1984 wird wieder in Davos ein Weltcuprennen gefahren.
Das finde ich cool. Darum geht es mir gar nicht, ja. Aber es
geht mir. Ja, zu viele Interessen natürlich, ja, ganz sicher. Also das haben wir ja schon öfter besprochen. Ja, zu viele Interessen, da gibt keiner nach und deswegen wird dieser Kalender auf jeden Fall ausführlicher im nächsten Jahr. Ja? Genau. Bevor wir zum diesjährigen Kalender kommen, noch eine kurze Meldung, und zwar Hannes Reichelt hat sich ja das Knie heftig lädiert bei den Weltcuprennen in Bormio, und letzte Woche haben wir gerätselt, was so in der Zukunft mit Hannes Reichelt passieren wird, und er hat sich jetzt geäußert zu seiner Verletzung. Wir haben vom ÖSV auch eine kurze Stellungnahme von ihm bekommen, wir dürfen das hier auch verwenden, deswegen hören wir kurz, was er selber zu seiner Verletzung sagt.
Kurz bevor ich dann gestürzt bin, eigentlich habe ich gespürt, dass das Knie eigentlich nachgegeben hat. Und dann habe ich mich eher hinfallen lassen, weil ich Schlimmeres vermeiden wollte. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich habe auch noch ein Glück gehabt, dass man immer in Haxing wie vertraut hat im Netz drinnen. Sicher ist es eine scheiß Verletzung, aber im Endeffekt wird das alles wieder. Ich mache schon wieder die ersten Schritte mit den Krücken. Also man merkt einfach, von Tag zu Tag wird das wieder besser. Es dauert einfach jetzt die paar Monate, wo es einfach so ein Kreuzband und die Verletzung mit sich führt, dass das einfach wieder heilt. Aber wie gesagt, in ein paar Monaten kann ich dann wahrscheinlich wieder Skifahren gehen, und ich hoffe, dass dann im Hinblick auf die nächste Saison wieder alles sehr, sehr gut passt. Step by step, zuerst einmal fit werden und dann wieder mit der Mannschaft trainieren. Und das Fesche ist an so einer starken Mannschaft, wenn du im Training vorne mitfährst, dann weißt du, dass du konkurrenzfähig bist, international. Und deswegen Step by Step, und ich hoffe, dass ich wieder in den Zirkus zurückkehren kann.
Hannes Reichelt will also seine Karriere fortsetzen und hat sich dann auch das Ziel der Ski-WM 2021 in Cortina gesetzt, als ambitioniertes Ziel. Das will er also erreichen, und da will er dabei sein. Viel Erfolg dabei, ja. Und jetzt kommen wir eben schon zum Kalender. Wie geht's weiter? Die Herren, wir haben es, glaube ich, schon erwähnt, fahren am Mittwoch, am 8. Jänner, einen Slalom in Madonna di Campiglio, und dann geht es weiter nach Adelboden. Dort steht am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom an. Bei den Damen schaut es wie folgt aus, dass sie unter der Woche frei haben, aber am Wochenende geht es nach Altenmarkt-Zauchensee, nach Österreich. Am Samstag steht eine Abfahrt an und am Sonntag eine alpine Kombination. Die erste in diesem Jahr, weil ja das Rennen in Val d'Isère abgesagt worden ist, da hätte auch eine stattfinden sollen. Also da sehen wir zum ersten Mal eine Kombination bei den Damen. Zauchensee ist ja auch so ein Weltcuport, der sich immer wieder mit St. Anton abwechselt. Das heißt, da gibt es jetzt auch aktuell zumindest einen Zweijahresrhythmus. Genau. Tobias, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
Ja, ich bin müde. Ich muss ins Bett. Ich bin für Schanzentournee geplagt und ja,
dann reicht gehen wir für schlafen.
Heute. Passt, machen
dann wir. Gehen wir schlafen. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen über Feedback. Da haben wir auch in der letzten Woche wieder doch einiges an Feedback bekommen. Auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter unter Apres-Ski Podcast sind wir dort erreichbar. Würde uns freuen, wenn ihr uns schreibt oder wenn ihr uns sogar genau weiterempfehlen könntet. Ja,
da vielleicht noch, weil wir öfter jetzt auch auf das Thema Nachwuchs und Talente und so weiter auch angesprochen werden, entsprechend in den sozialen Netzwerken. Also wir sind fix dran an diesem Thema und werden dazu mal explizit eine Sendung auch noch machen im Laufe der Saison. Ich habe auch mit dem Deutschen Skiverband da schon gesprochen und habe da schon Kontakte jetzt hergestellt, und da wird es auf jeden Fall was geben. Also ihr seht, wenn ihr Themenvorschläge habt, der Lukas hat es schon erwähnt, schreibt uns. Wir sind immer froh über Input und auch über Ideen von außen, die wir vielleicht nicht so direkt auf den ersten Blick sehen. Und ja, wenn es ein Thema ist, das entsprechend von Interesse ist, auch für uns, dann nehmen wir uns deren Themen auch gerne an. Sowas kann natürlich auch aufgrund von Terminstress nicht immer von heute auf morgen passieren, weil wir uns da dann auch entsprechend vorbereiten wollen. Aber machen wir gerne. Also her damit, wenn euch was auf dem Herzen liegt.
Sehr gut, genau so ist es. Und ja, dann würde ich nur mal sagen, bis nächste Woche.
Passt. Servus.